Du sagst ja, obwohl du nein meinst. Du passt deine Meinung an, bevor du sie überhaupt ausgesprochen hast. Und irgendwann merkst du, das hier bin nicht mehr ich. Anpassung ist ja nicht immer falsch. Manchmal ist sie ja klug, sozial und sogar notwendig. Aber wo wird sie zum Selbstverrat? Und wie weit kann man sich verbiegen, bevor man sich selbst nicht mehr erkennt? Ich bin Tiziana und heute direkt zum Thema mit Energiefettexperte Rico Brunner. Ab wann ist Anpassung kein Anpassen mehr, sondern Selbstverrat?
Hallo Tiziana und liebe Zuhörer. Anpassung ist nie das Problem. Die Art der Anpassung ist das Problem und aus Sicht des Energiefeldes ist der Unterschied klar erkennbar. Wenn ich mich positiv anpasse, dann löse ich Anspannung und wenn ich mich negativ anpasse, dann entsteht Spannung und auch Überspannung. Das heißt, sich anzupassen gehört zum sozialen Verhalten dazu, sich nicht anzupassen ist asozial. Sich zu viel anzupassen, ist vielleicht nicht asozial, aber es schadet einem selber. Und jetzt herauszufinden, wann ist die Anpassung positiv und wann wird sie zu viel oder zu negativ, das ist so etwas, was man lernen muss und was nicht immer allen so einfach fällt und was man sicher sagen kann, Menschen mit einer hohen sozialen Kompetenz, die neigen dazu, sich zu stark anzupassen.
Du sprichst von positiver Anpassung und negativer Anpassung. Vielleicht können wir diese zwei Arten von Anpassung einmal definieren. Was meinst du damit, wenn du von positiv und negativ sprichst?
Die positive Anpassung braucht es für ein soziales Zusammensein. Wenn aber die positive Anpassung zu einem Zustand wird, wo die Anpassung nicht mehr ausgeglichen ist, dann wird sie negativ. Ein Beispiel. Zwei Freunde, die sich immer treffen. Wenn sich beide immer ein bisschen anpassen, dann ist es eine positive Anpassung für beide. Manchmal macht man mehr, was der eine will, dann mehr, was der andere will. Beide schauen zueinander. Eine negative Anpassung ist, wenn von den beiden Freunden sich immer nur der eine anpasst und der andere nicht. Dann ist es nicht mehr im Gleichgewicht und dann kann eine Anpassung sehr, sehr stressen und auch unpassend sein.
Somit ist das Umfeld wichtig bei einer Anpassung, also dass das ganze Umfeld da mitspielt und in Balance ist, wie du gerade meintest?
Genau, und ich glaube, es ist auch wichtig für einen selber zu identifizieren, wo ist die Anpassung Teil der Beziehung und wo ist die Anpassung Bestandteil der Beziehung. Das heißt, welche Beziehungen bestehen nur, wenn ich mich anpasse? Und welche Beziehungen bestehen, auch wenn ich mich mal nicht anpasse? Und wenn ich mich nicht immer anpassen muss, ist es gesund? Wenn ich mich anpassen muss, damit eine Beziehung bestehen bleibt, dann ist es ungesund.
Welche Rolle spielt da Abgrenzung?
Abgrenzung spielt eine große Rolle, wobei es da auch spannend ist. Gute Beziehungen lassen zu, dass ich mich abgrenze. Gute Beziehungen lassen zu, dass ich mich auch mal nicht anpasse. Und darum sind dann diese Abgrenzungen und das Nicht-Anpassen dann auch wie positiv oder kein Thema. Und schlechte Beziehungen, die lassen Anpassung und Abgrenzung nicht zu.
Das klingt fast so einfach. Also ich kenne das von mir. Mir persönlich fällt es schwerer, mich abzugrenzen bei Menschen, die mir nahe sind. Oder ich passe mich eher an, wenn mir eine Person sehr nahe ist, weil ich bin sehr harmoniebedürftig. Also ich habe weniger Schwierigkeiten, wenn ich dich nicht gut kenne, mich nicht anzupassen und mich abzugrenzen. Das würde es ein bisschen widersprechen, oder? Weil mein Umfeld ist ja trotzdem, also ich werde jetzt nicht ausgenutzt, ist trotzdem ein gesundes Umfeld. Wieso habe ich trotzdem Schwierigkeiten, mich da abzugrenzen?
Das widerspricht nicht, weil das ist ja wie deine Handlung. Das ist wie deine Art, dass du dich grundsätzlich mehr anpasst. Die Frage ist nur, wie reagiert dein Umfeld, wenn du dich mal nicht anpasst? Und wenn es dann positiv reagiert, das zulässt, dann ist das wie auch ein positives Umfeld, wenn du dich stark anpasst bei Menschen, die du magst. Was übrigens die meisten Menschen haben. Je näher man jemandem ist, desto mehr will man tendenziell schauen, dass es funktioniert. Haben natürlich nicht alle Menschen so ausgeprägt. Und wenn man Menschen nicht kennt, dann fällt es auch leichter, mal einen Konflikt zu haben. Aber bleiben wir mal bei den Menschen, die uns nahe sind. Sich anzupassen und zu schauen, dass man es gut miteinander hat, ist da eigentlich wie was Positives. Aber auch da geht's wie um die Dosis. Und wenn ich eine Beziehung habe oder Menschen, die mir nahe sind, wenn der Beziehungsbestandteil oder der Beziehungshauptanteil darauf beruht, dass ich mich anpasse und ausgleiche, dann ist es ungesund. Und das ist eigentlich wie, ich sage mal, in einer guten Beziehung schauen beide zueinander. In einer guten Beziehung ist es beiden wichtig, dass man es gut hat und beide tun etwas dafür. Das ist eigentlich das, was aus meiner Sicht wie entscheidend ist. Und in einer schlechten Beziehung passiert das eben nicht.
Beziehungen sind ja recht komplex. Also wenn man sich austauscht und man ist mittendrin, dann ist es ja schwieriger, eine Beziehung zu durchblicken. Hast du vielleicht einen Tipp, wie ich erkennen kann, ob ich mich im gesunden Feld der Anpassung befinde oder ob es schon negativ ist?
Ich glaube, wenn man es genau anschaut, kann man sagen, das Anpassen ist nicht unbedingt das Problem, sondern wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich mich mal nicht anpasse. Das heißt, wenn ich eine Beziehung habe, wo ich mich anpassen muss. Ich sage immer, Beziehungen müssen auch was aushalten können. Beziehungen müssen mal auch aushalten können, wenn ich mich mal nicht anpasse, wenn ich mal nicht nett bin, wenn ich die meiste Zeit nett bin und gut schaue. Man darf auch mal einen schlechten Tag haben, ohne dass dann gerade die Beziehung auf dem Spiel steht. Wenn ich dann nur schlechte Tage habe, dann ist es in Ordnung, dass man auch mal sagt, ich glaube, jetzt geht's nicht mehr. Aber ich glaube, man muss da wirklich unterscheiden, nett zu sein, sich anzupassen, zu schauen, dass es dem anderen gut geht, das ist eigentlich etwas Schönes in einer Beziehung. Und das ist auch nicht das negative Anpassen, sondern das Negative ist dann nur, wenn ich mal keine Zeit und Lust habe, auszugleichen, keine Kraft habe, auszugleichen, mal Zeit für mich brauche und dann Vorwürfe kommen. Oder ich merke, ich kann nicht. Oder ich ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich mich nicht anpasse, weil ich spüre, dass das Gegenüber dann wütend wird, mühsam wird, schwierig wird, dann ist die Anpassung wirklich einseitig. Und beidseitiges Anpassen ist sehr positiv. Einseitiges Anpassen belastet langfristig und laugt aus und macht auch schwach.
Du sagst somit, ich erkenne erst, ob es negative oder positive Anpassung ist, wenn ich mich mal nicht anpasse. Aber was sagst du zu den Menschen, die es erst gar nicht ausprobieren können, die das nicht schaffen?
Dann würde ich sagen, schaffst du es nicht, weil dir das Gegenüber das Gefühl gibt, dass du das nicht darfst? Oder schaffst du es nicht, weil du es nicht kannst? Wenn du es nicht kannst, dann musst du das lernen. Dann musst du das üben. Dann kann man aber auch in einer Beziehung mal sagen, du Schatz, ich passe mich immer an, mich stresst das, ich möchte mal einen Tag unanpasst sein, geht das für dich in Ordnung? Und ein guter Partner wird dann sagen, ja klar, du bist ja immer so nett und passt dich immer an, ja klar, machen wir jetzt mal nächsten Samstag, du übst mal dich nicht anzupassen und ich gebe dir mal Feedback und bin da auch mal ein bisschen toleranter oder versuche dann, dir wie Raum zu geben, dass du das mal üben kannst. Das wäre so, in einer gesunden Partnerschaft würde das so ablaufen.
Was passiert, wenn ich das nicht schaffe, also wenn ich mich immer anpasse?
Dann muss man das einfach wirklich mit kleinen Schritten üben. Es braucht aber dann auch ein Gegenüber, wo das unterstützt.
Ich meine, so langfristig, was können langfristige Folgen sein, wenn ich mich immer anpasse und das nicht übe und da keine Entwicklung mache?
Ah, okay, jetzt habe ich dich richtig verstanden. Ich glaube, dann wird wie passieren, dass man unsichtbar wird. Weil sich anzupassen heißt ja auch, ich gebe dem Gegenüber mehr Raum, mehr Sichtbarkeit. Und damit nehme ich mir meinen Raum und meine Sichtbarkeit. Ich muss das Beispiel aus dem Männlichen machen. Wenn man sich der Frau anpasst, dann verliert man seine Männlichkeit. Wenn man sich aber nicht anpasst, dann nimmt man der Frau die Weiblichkeit. Also es geht eigentlich wiederum, dass beide Raum bekommen. Ich mache ein Beispiel, wenn ich mit einem Freund, keine Ahnung, essen gehe oder was abmache, dann wird es so sein in einer gesunden Freundschaft. Manchmal sage ich, wo wir hingehen, manchmal sagt er, wo wir hingehen, aber beide können wie bestimmen. Weil es eigentlich beiden wichtig ist, dass sich beide wohlfühlen. Und das ist wie gesund. Das heißt, beide passen sich an und beide nehmen auch Raum ein. Wenn man aber einen Freund hat und einen Bekannten, der immer bestimmt, was man tut, der immer bestimmt, was man macht, dann gibt's irgendwann ein Ungleichgewicht, wo man entweder unsichtbar wird oder wo man irgendwann keine Bedürfnisse mehr kommunizieren kann, weil es nicht drin liegt. Und aus meiner Sicht sollte eine gute Freundschaft darauf auch daraus bestehen, dass man will, dass der andere auch gehört wird. Oder es ist wie bei einem Gespräch, wenn ich nur zuhöre. Das kann mal sein, dass man einen Freund trifft oder in der Beziehung ein Gespräch hat, wo man nur zuhören muss, weil der andere gerade beschäftigt ist. Aber wenn die Gespräche immer nur darauf beruhen, dass man zuhören muss, dass es ums Gegenüber geht, dann ist das so einseitig, dass es irgendwann zur Belastung werden kann. Oder wenn ich nur mit Freunden weggehen kann, weil ich ihnen zuhöre, dann ist es keine Freundschaft.
Ja gut, aber gibt es da nicht zwei Szenarien? Entweder mein Gegenüber ist dominant und nimmt Raum ein oder nimmt sich alles, oder ich fühle mich so unsicher, dass ich einfach mitschwimme und alles gebe. Ist man
genau,
da nicht selber auch verantwortlich?
Genau, beide Szenarien sind aber nicht optimal.
Korrekt, ja.
Das heißt, wenn ich jemanden habe, der so dominant ist, dass er niemandem Raum gibt, dann wird mich der irgendwann zerdrücken. Der wird mir irgendwann die Luft zum Atmen nehmen. Und wenn ich so viel gebe, dass ich meine Sichtbarkeit mir selber nehme, dann werde ich mich selber irgendwann aus dem eigenen Leben rausdividieren.
Rico, wir haben ja öfter gesprochen, dass jedes Energiefeld individuell ist und seine Signatur hat. Wenn ich mich jetzt aufgebe, wenn ich mich selbst verliere, was macht das mit meinen Energiefeldern?
Das Energiefeld wird dann eigentlich so defensiv, dass es sich wie auflösen zu beginnt. Wir haben ja in der letzten Folge über Burnout gesprochen. Und da habe ich gesagt, da können sich die Energiefelder eher weniger auflösen, weil sie einfach erschöpft werden. Aber wenn ich so wenig für mich einstehe, mich so stark zurücknehme, dann ist das eine so starke defensive Haltung, die bewirken kann, dass sich Energiefelder auflösen. Und das ist auch sehr spannend. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich bin so angepasst, ich fühle mich unsichtbar. Ich bin so angepasst, ich spüre mich gar nicht mehr. Und dann können sich beginnen, Energiefelder aufzulösen. Und jetzt an die Zuhörer, die jetzt gerade einen Schreck bekommen haben, weil sie denken, ah, ich passe mich an, ich löse mich auf, das geht nicht so schnell, da muss man keine Angst davor haben. Aber wenn man das über langen Zeitraum macht, dann kann es schon sein, dass sich gewisse Energiefelder beginnen, immer schwächer zu werden, bis sie sich dann auflösen und wie so die Substanz verlieren.
Ich stelle mir das so vor, dass, also nicht so, dass die Energiefelder von heute auf morgen weg sind, sondern dass man die Intensität immer runterschraubt, also dass sie immer weniger Farbe haben, bis sie dann unsichtbar sind, aber grundsätzlich noch da.
Ja.
Kann man das so vergleichen?
Das kann man so vergleichen. Oder wie so ein Dimmschalter, wo man das Licht anmacht oder es immer weniger wird, es wird dann immer weniger. Weil man sich anpasst, nimmt man sich immer mehr zurück. Man nimmt sich aus der Gleichung raus.
In einer anderen Folge hattest du auch mal erzählt, die Energie fließt da, wo die Aufmerksamkeit ist. Wenn ich dann anfange, wieder mich zu sehen, wieder mehr Aufmerksamkeit zu diesen Bereichen tue, kann ich dann dafür sorgen, dass ich wieder mehr Licht reinbringen, also dass diese Energiefelder wieder sich langsam zeigen?
Absolut, absolut. Aber das ist dann auch wieder so ein langsamer Prozess. Das heißt, wenn ich mich jahrelang angepasst habe, habe ich mich und mein System so daran gewöhnt, dass es dann nicht so einfach wieder einfach hochgefahren werden kann. Das braucht dann wieder ein bisschen Zeit.
Gut, aber es ist immerhin besser, als wenn sie komplett weg wären. Also dieses Absolut. Auflösen hört sich so an, weg in die Tonne, die sind jetzt nicht mehr da, aber grundsätzlich genau. Sind sie da, aber inaktiv oder nicht sichtbar.
Genau, aber es können auch Energiefelder aufgelöst werden, die dann wie wieder neu gebildet werden müssen.
Okay.
Ja.
Was siehst du in deiner Praxis, was so der Hauptgrund ist, warum Leute sich so extrem anpassen?
Der Hauptgrund ist in den meisten Fällen Angst vor Ablehnung. Angst, nicht gesehen zu werden, Angst zu haben, wenn ich mein Bedürfnis kommuniziere, werde ich abgelehnt und dann ausgeschlossen. Und das sind oft auch Menschen, die in der Kindheit solche Erfahrungen gemacht haben, dass sie anhand von dem, was sie gewollt haben, abgelehnt, ausgegrenzt wurden. Und dadurch dann wie verlernt haben, ihre eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren, weil sie in der Kindheit immer wieder gelernt haben, wenn ich sage, was ich will, dann werde ich nicht gesehen, ignoriert, dann werde ich vielleicht bestraft, getadelt. Und wenn ich nur schaue, was das Gegenüber will, dann werde ich gesehen in dem Sinn, weil ich dann wie akzeptiert werde. Und das kann oft sein, wenn man narzisstische Eltern gehabt hat, wenn man überdominante Eltern gehabt hat oder Eltern gehabt haben, die denen es nur um sich selber gegangen ist, dann musste man lernen, sich wie anzupassen.
Gilt das für alle? Also wenn ich mich nur anpasse, heißt das direkt, dass ich eine schwierige Kindheit hatte oder eine Kindheit, wo ich nicht sehr gesehen wurde?
Nein, das muss überhaupt nicht sein. Es gibt auch die Kinder, die eine sehr starke Sozialkompetenz haben und die wie merken, wenn ich mache, was ich will, dann enttäusche ich die Erwartung des Gegenübers und das halte ich nicht aus, das will ich nicht, das ist mir zu viel und darum passe ich mich an. Also wenn ich mich anpasse, heißt das nicht, dass ich Schlimmes erlebt habe, sondern es kann auch sein, dass ich wie nicht gelernt habe, mich auch wohlzufühlen, wenn ich mich nicht anpasse und es jemandem dann nicht in den Kram hineinpasst.
Könnte man nicht aber auch sagen, dass es ein Grundbedürfnis ist, diese Angst oder eine Grundangst, diese Angst vor Ablehnung? Ich meine, wir Menschen, also mittlerweile können wir alleine leben, aber früher waren wir ja auch angewiesen, in einer Gesellschaft oder sozial zu leben. Kann das nicht etwas in allen in uns sein, dass wir irgendwie dazugehören wollen?
Ja, aber das haben natürlich nicht alle gleich ausgeprägt. Wie gesagt, darum trifft es mehr Menschen mit einer hohen oder überdurchschnittlichen Sozialkompetenz, dass die mehr Mühe haben, abgelehnt zu werden, weil sie mehr spüren, wenn es jemandem nicht passt. Jemand, der eine tiefere Sozialkompetenz hat, der sagt, also, das passt ihm nicht, das ist mir egal. Und jemand, der eine große Sozialkompetenz hat, der spürt, wie dass das Gegenüber überfordert ist, wenn man Nein sagt und findet, ah, das tut dem nicht gut. Ja gut, mir spielt es keine Rolle, dann sage ich halt, dann passe ich mich halt an, weil mir ist es ja egal. Mir geht es ja gut dabei, dann spielt das Anpassen auch keine Rolle. Wenn ich das aber viel mache, dann macht es trotzdem etwas mit meinem System.
Das bedeutet, jemand, der eine starke Sozialkompetenz hat, hat die Fähigkeit, die Bedürfnisse des anderen zu erkennen. Und ja. Da wir irgendwie schon alle auf Harmonie eigentlich sind, versuchen dann diese Menschen, das sich so zu verhalten, dass es diese Bedürfnisse erfüllt.
Genau, das ist so wie, ich mache mit einem Freund ab und sage, ah, heute habe ich Lust auf Italienisch und dann wird er traurig, weil er mag jetzt Chinesisch essen. Und wenn ich das spüre, dann ist wie die Frage, ja, beharre ich trotzdem darauf? Oder ich merke, der wird traurig, dann mache ich halt das, was er will. Und wenn das dann immer stattfindet, dann wird es einseitig. Also sich nicht anzupassen heißt auch auszuhalten, dass man etwas macht, was das Gegenüber nicht will. Aber wenn man sich das überlegt, dann kann man ja auch sagen, ja, ich kann ja nicht immer machen, was das Gegenüber will, nur weil er nicht happy damit ist. Das ist ja wie auch einseitig, also sich nicht anzupassen heißt auch zu lernen, auszuhalten, dass jemand etwas anderes will oder nicht happy ist mit dem, was man zusammen macht. Und darum sollte es ja wie ausgeglichen sein. Denn wenn es ausgeglichen ist, dann ist es verteilt und dann kann man auch gut damit leben.
Rico, wenn ich etwas gelernt habe in diesem Podcast, dass fast alles ein Handwerk ist und dass man das alles lernen kann und üben sollte. Ich stelle mal eine Theorie oder eine These auf. Könnte man sagen, dass dann Kinder, die mit Geschwistern aufwachsen, dann eher diese Kompetenz haben, sich anzupassen und sich aber auch durchzusetzen, als wenn jemand als Einzelkind aufwächst?
Nein, das würde ich völlig widersprechen. Weil man kann ja auch Geschwister haben, die so dominant sind, dass man gar keine Chance hat, sich nicht anzupassen. Und dann ist man extremst angepasst, obwohl man Geschwister hat. Und es kann sein, dass man Eltern hat und Einzelkind ist, aber die einem lernen, dass man sich zwar anpassen muss, aber nicht immer, und man ist darum perfekt beherrscht. Ich glaube, es hat wieder mit zu tun, es sind zwei Faktoren, wie bin ich und wie ist mein Umfeld. Und wenn ich jemand bin, der sich schwer tut, sich nicht anzupassen und ein Umfeld habe, das mich zwingt, mich anzupassen, dann wird das wie verstärkt. Wenn ich die Tendenz habe, mich anzupassen und das Gegenüber motiviert, mich auch mal nicht anzupassen, dann kann ich jetzt es lernen, weil das Umfeld optimal ist. Und darum kann man nicht sagen, ja, unter dieser Voraussetzung bist du angepasst oder nicht, sondern es kommt darauf an, wie ist der Mensch und wie ist das Umfeld und das ergeben dann Konstellationen.
Gut, ich habe auch dieses extreme Beispiel vom Einzelkind, was alles geschenkt bekommt, dann natürlich oder? Weil jemand, der dann als Geschwister ist, immer muss man, ich möchte diesen Film gucken, heute gucken wir, Barbie und morgen gucken wir dann Disney. Und wenn ich ein Einzelkind bin, dann kann ich ja machen, was ich möchte. Aber kann man natürlich nicht so verallgemeinern dann wahrscheinlich.
Kann man nicht so verallgemeinern. Und jetzt gibt es natürlich Familien, wo das eine Kind immer alles bekommt und die anderen müssen zurückstecken. Stimmt. Und es gibt auch Familien mit Einzelkindern, wo die Eltern sagen, ja, du kannst jetzt nicht immer machen, was du willst, auch wenn du ein Einzelkind bist. Und das hat wirklich viel mit dem Umfeld zu tun, aber auch mit einem selber als Person, weil es gibt Kinder oder auch Menschen, denen ist es egal, wenn sich die anderen immer anpassen, Hauptsache sie bekommen, was sie wollen. Man kann auch sagen, das ist so der Egoismus. Und Egoismus wird in unserer Gesellschaft per se als negativ angeschaut. Ich differenziere da mehr auseinander. Für mich gibt es einen positiven Egoismus, der ist selbsterhaltend, und einen negativen Egoismus, der ist eher ausnutzend und zerstörend. Und darum ist es auch wichtig, dass man den eigenen positiven Egoismus, dass man dem Raum gibt, wo man auch sagt, nein, da passe ich mich jetzt mal nicht an, da ist jetzt mal eine Grenze.
Gut, da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, weil das hat Potenzial für eine separate Folge. Egoismus schreibe ich mir auf. Aber sehr interessant. Vielleicht können wir nochmal ein bisschen tiefer eingehen. Was oder wer bin ich überhaupt? Also das stelle ich mir auch, also wir alle sind ja individuell und alle sind unterschiedlich. Und das ist ja schwierig, irgendwie in einer Gesellschaft zu schauen, was gefällt mir, was gehört sich, was ist Teil der Erziehung, sich da irgendwie zu differenzieren, wer bin ich eigentlich? Vielleicht ein bisschen poetisch, aber vielleicht, da würde mich interessieren, was du dazu sagst.
Dass das wie eine Entwicklung ist. Das heißt, wer bin ich? Ich sage es mal so, ich bin mit 5 Jahren jemand anderes als mit 10 Jahren. Als mit 20, mit 30, mit 40, mit 50, mit 70, mit 80, mit 400, wenn wir so alt werden würden. Das heißt, wie ich bin, das ist etwas, was sich verändert, etwas, was ich immer mehr herausfinde und etwas, was immer mehr im Idealfall wie destilliert wird oder wie ein Diamant, der durch Druck immer härter wird, bis er am Schluss glänzt, weil er so viel Strahlkraft durch den Druck bekommen hat. Ich glaube, wer man ist und wie man sich anpasst, ist keine gerade Linie. Es gibt ja kein Rezept, was sich das wie verändert. Und oder gerade auch je nach Lebensabschnitt, dass man sagt, ja, ich bin in meinem Leben, ich passe mich nicht an, ich bin erfolgreich. Und dann kommen Kinder und dann merkt man, okay, jetzt ist das Kind klein, ich muss mich anpassen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt schlafen, weil das Kind hat jetzt Bauchschmerzen, ist 3 Monate alt, ich muss es jetzt betreuen oder darf es betreuen. Also auch je nachdem, was wir für Lebensphasen haben, müssen wir uns mehr anpassen oder weniger anpassen. Wenn ich sage, ich gehe jetzt 3 Monate allein reisen, muss ich mich gar nicht anpassen. Wenn ich aber sage, ich mache jetzt Familienferien, wir haben 3 Kinder, dann muss ich mich anpassen. Und das ist das auch das Spannende beim Anpassen, dass es so unterschiedlich und facettenreich ist und dass es so unendlich schön sein kann, sich anzupassen, und unendlich schlimm sein kann, sich anzupassen, weil es immer auf die Umstände ankommt und das Leben halt auch so verändern kann. Und dem einen muss man sagen, ja, aber pass dich doch an in dieser Situation. Und dem anderen sagt man in der gleichen Situation, aber hör dich auf anzupassen, weil es auch in der gleichen Situation unterschiedliche Situationen und Konstellationen sind. Und das macht es so schwierig, aber auch so spannend. Und darum kann man sagen, sich anzupassen ist ein Handicap. Und sich anzupassen ist eine Superkraft. Und je nachdem, wie man es anwendet oder wie man es im Griff hat, ist es wie, kann man sagen, wie ein Virtuose, wo auf der Violine spielt und alle beginnen zu weinen und der andere nimmt die Geige in der Hand oder die Violine und alle beginnen auch zu weinen, aber aus anderen Gründen, weil es so schrecklich tönt. Und jetzt sind wir wieder da, Anpassung ist ein Handwerk. Und wenn ich das beherrsche, dann kann ich die Anpassung so ausleben, dass sie im richtigen Moment passt und im richtigen Moment eben nicht stattfindet, weil es da um etwas anderes geht. Und das macht das Anpassen oder Nicht-Anpassen so schwierig, weil man nicht sagen kann, pass dich nie an, pass dich immer an, pass dich in dieser Situation an und in jeder nicht, weil es darauf ankommt. Mit wem, wo, wie, was, warum? Und das macht das Anpassen so diffus. Und Leute, die sagen, ich passe mich nicht mehr an, gehen in die falsche Richtung. Und Leute, die sagen, ich passe mich nur noch an, gehen auch die falsche Richtung, weil es kommt darauf an. Und das ist schwierig.
Könnte man als Grundregel sagen, Sachen, die mir sehr wichtig sind oder Sachen, die mich irgendwie auch auszeichnen, dass ich mich da nicht anpasse, also dass es keine Kompromisse gibt. Und das, was zum Zusammenleben dazu gehört oder wo wir heute Abend essen gehen, ist mir eigentlich egal. Gebe ich ab, da passe ich mich an. Aber wenn meine Werte oder meine Moral so und so ist, dann passe ich mich nicht an.
Und genau da kann man nicht sagen, dass das richtig ist. Weil wenn ich jetzt jemandem sage, deine Werte sind wichtig. Es gibt Situationen, wo die Werte nicht wichtig sind, weil es die Situation anders erfordert. Ich mache ein Beispiel. Es ist wichtig, dass man bei der Arbeit glücklich ist. Dass man sich entfalten kann. Ja, klar. Aber wenn ich eine Familie zu ernähren habe, dann muss ich halt vielleicht auch mal 3 Jahre einen Job machen, der mir nicht gefällt, weil ich noch keinen anderen finde, was meinen Werten widerspricht. Also das ist so das Schwierige, so wenn man jetzt wie sagt, ja, pass dich da nie an, dann kann man jemandem ins Unglück bringen, weil es vielleicht auch mal eine negative Anpassung braucht, weil die Gesamtsituation sonst darunter leidet und man mehr verliert als gewinnt. Und das macht das Anpassen so komplex, weil man nicht sagen kann, ja, wenn du dich da anpasst, schwierig. Das ist wie, wenn man jemandem sagen kann, weißt du, wenn du in einer Beziehung bist, dann darfst du dich nie ganz anpassen, weil dann verlierst du dich. Das stimmt. Aber jetzt stell dir vor, du hast eine Frau und ein Kind und beiden geht es schlecht, weil beide eine Grippe haben, dann musst du dich total anpassen. Du musst dich selber zurückstellen für eine Woche, bis beide wieder gesund sind. Und wenn du da sagst, ja, aber ich habe jetzt meinen Männerabend und ich passe mich da nicht an, weil der ist mir wichtig, da habe ich geschworen, den lasse ich nie sausen wegen meinen Freunden, ich glaube, dann machst du was falsch. Und so gibt es 1000 Dinge, wo man Prinzipien und Anpassungsregeln aushebeln muss, weil die Situation es erfordert. Und darum muss man wie lernen, zu sehen, zu spüren, wo passe ich mich an, und wo nicht? Oder das ist wie, wenn man sagt, wir haben eine Freundschaft und wir wechseln uns immer an, wo wir hingehen. Und jetzt treffe ich meinen Kollegen und der hat einen Scheißtag und hat ein Riesenproblem, dann ist es auf einmal egal, wo wir hingehen, weil ich dann sage, komm, heute hast du einen Scheißtag gehabt, letztes Mal haben wir gemacht, was du wolltest, machen wir heute nochmals, weil ist mir egal, jetzt geht es um dich, erzähl mal. Und dann ist es wie gut, dass ich mich zu viel angepasst habe, weil es die Situation erfordert. Und das ist das, was bei der Anpassung so spannend ist, wo sie zur Superkraft macht, aber auch zum Super-GAU. Das heißt, finde ich für mich heraus, wo das Anpassen mich weiterbringt und wo wirft es mich zurück. Und vielleicht ist das die richtige Frage, herauszufinden, wo mich das Anpassen weiterbringt und wo es mich zurückwirft. Und wenn die Familie krank ist, dann bringt mich das Anpassen weiter, weil ich helfe. Und wo wirft es mich zurück? Und das ist so die spannende Frage. Darum ist sich anzupassen Himmel und Hölle. Beides kann es sein.
Zum Abschluss würde ich gerne, du hast mal ein Beispiel gemacht mit einem kleinen Jungen, der, den du in der Stadt gesehen hast. Und der war sehr stark, er wusste, wer er ist. Und er hatte Schwierigkeiten, sich anzupassen. Er hat gespürt, dass die Erzieherin weniger stark ist. Ich stelle mir das extrem schwierig vor für Kinder, wenn die genau wissen, wer sie sind. Und dann kommen sie in diese große Welt und müssen sich dann anpassen. Könnt mir vorstellen, dass so eine Persönlichkeit sich dann auch, dass es viel kaputt machen kann, wenn man diesem Kind, vor allem wenn man unterschiedlich ist. Es gibt ja Kinder, die herausstechen, die ganz anders sind. Und wenn man sagt, so, nee, du musst dich aber anpassen, dass dann ein großer Teil kaputt geht in diesen Kindern.
Ja, das stimmt. Aber es geht noch ein größerer Teil kaputt, wenn es nicht kaputt geht, weil das Kind dann gar nicht lernt, dass es Situationen gibt, wo es sich anpassen muss. Also da geht aus meiner Sicht manchmal wie mehr kaputt, einfach später, weil das Kind gar nicht gelernt hat, sich anzupassen, wenn es erwachsen ist, weil es merkt, es geht nur um mich. Ich will jetzt. Und manchmal gehen Dinge und auch Energiefelder kaputt, wenn man etwas nicht darf, nicht kann. Und das ist absolut in Ordnung, weil auch etwas, was kaputt geht, kann der Anfang von einer Entwicklung sein. Es ist nicht schlimm, wenn etwas kaputt geht. Schlimm ist, wenn man nichts daraus lernt oder wenn es extra kaputt gemacht wird. Das heißt, wenn ich ein Kind habe, was stark ist und ich sage jetzt, ja, dem breche ich jetzt den Willen, der muss nicht denken, der muss sich jetzt erstmal lernen, immer anzupassen. Das ist dann natürlich doof. Aber wenn ich sage, okay, mein Kind darf jetzt das nicht und es verträgt es nicht, weil es das nicht darf, dann muss ich sagen, dann muss ich es jetzt lernen, das auszuhalten, weil es das jetzt nicht bekommt. Weil wenn ich meinem Kind nur das gebe, was es will, das ist keine Erziehung. Da helfe ich dem Kind nicht. Und irgendwann wird es einen Wunsch haben, was ich ihm nicht mehr erfüllen kann. Dann wird es mit 20 sagen, ja, ich will jetzt einen Porsche, du musst mir den kaufen. Und jetzt gibt es Eltern, die sagen, ja, ich habe genug Geld, dann kaufe ich dem halt den Porsche. Dann sagt es halt mit 21, jetzt will ich einen Flugzeugträger. Und da haben wahrscheinlich die wenigsten das Geld dazu. Und das heißt, die Wünsche werden immer größer und irgendwann wird dann das Kind damit konfrontiert, dass es Dinge will, die nicht gehen. Und dann muss es das später lernen. Und solche Dinge sollte man früher lernen. Und darum muss es nicht negativ sein, wenn man nicht bekommt, was man will oder was man sich wünscht, weil dann muss man lernen, sich anzupassen. Und sich anzupassen ist ein Prozess, den man lernen muss, wo man aber auch erkennen muss, okay, das ist jetzt gut und das nicht. Und wenn ein Kind mit anderen Kindern zusammen ist, dann muss es lernen, sich anzupassen, weil es sonst auch ausgeschlossen wird.
Vielleicht dann im späteren Alter, wenn man dann erwachsen ist, hat man die Möglichkeit, sich zurückzufinden. Also vielleicht der Teil, der dann zurückgesteckt hat, der vielleicht unter der Anpassung gelitten hat. Das sieht man ja manchmal, dass Menschen dann im späteren Alter dann sich wiederentdecken oder wieder Sachen machen, die einem schon im Kindesalter Freude bereitet hat.
Genau, aber ich glaube, da muss man auch, aber da muss man wirklich unterscheiden. Es gibt Anpassungen in der Kindheit, die einem nicht schmecken, die aber positiv sind. und Anpassungen der Kindheit, die einem nicht schmecken, die negativ sind. Mhm. Auch da muss man unterscheiden, dass man nicht sagt, ja, mein Kind muss sich nie anpassen, kann immer machen, was es will, dann wird es die Fähigkeit nicht entwickeln, zu spüren, wo ich mich anpassen muss. Ist immer eine Gratwanderung, ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Über Kinder und Anpassung, glaube ich, könnte man 10 Folgen machen.
Ja, ist notiert. Wie immer kommt es drauf an.
Ja, das ist gemeine.
Ja, das ist gemeine. Ja. Aber es ist halt komplex, das Leben ist komplex.
Ja.
Also was ich auf jeden Fall mitnehme in dieser Folge ist, dass Anpassung einerseits wirklich eine Superpower sein kann, Beziehungen kräftigen kann, Beziehungen auch auf eine andere Ebene bringen kann, aber natürlich auch ein Handicap, indem man sich selbst verliert, unsichtbar wird und man das ja auch so sagt. Man kennt ja das Gefühl, ich fühle mich unsichtbar und dass es dann auch wirklich so ist im Energiefeld, das finde ich sehr spannend. Also vielen Dank für diese Beispiele und Metaphern. Bis zur nächsten Folge.
Ich danke auch dir, Tiziana, für diese Folge. Und ich möchte den Zuhörern wirklich empfehlen, schaut das Anpassen als Handwerk an. Wenn es zu viel ist, macht es weniger. Wenn es zu wenig ist, macht es mehr. Versucht es auf Situationen abzustimmen. Und wenn ihr mal nicht könnt, für euch einzustehen, weil ihr euch zu stark anpasst, nehmt das Herausforderung und nicht als Niederlage an. Versucht euch zu entwickeln, zu verändern. Das muss jeder, egal wie stark er ist. Schön wart ihr dabei. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis bald.